Radio 1.
Wir machen ja mit Leidenschaft Radio und wir wollen auch, dass Sie mit Leidenschaft Radio hören, was uns aber nicht davon abhält, Ihnen auch visuelle Medien ans Herz zu legen, wenn sie uns gefallen. In dem Fall geht es um eine Serie, die seit Freitag in der Mediathek steht und die legen wir ans Herz und die beginnt so.
Sophia kam nach Berlin, um zu tanzen. Dann hat er ihr erzählt, dass es eine Stadt des Übergangs ist. Eine Stadt der Möglichkeiten. Neuanfang. Manchmal reist man um die halbe Welt und begegnet sich am Ende nur selbst.
Das sagt Rosa. Rosa ist eine Reporterin. Sie ist Reporterin bei einer großen Berliner Tageszeitung und steht im Mittelpunkt der Serie The Next Level, die seit Freitag, wie gesagt, in der ARD-Mediathek steht und die uns in 6 Episoden von Berlin bis schließlich nach New York führt. Idee und Drehbuch stammen von einem Mann, der uns schon sehr viele gute Geschichten erzählt hat, wahre und fiktive Geschichten. Hier ist der Journalist und Schriftsteller Alexander Osang.
Hallo.
Hallo, du bist jetzt so, weil hier Scheinwerferlicht ist. Ne? Du hast gedacht, ja. Wir sind in so einem kuscheligen Radiostudio. So. Nix ist.
Nee, totaler Glamour.
Ja, totaler Glamour. Leute, verdientermaßen haben wir alle bestellt. Nein, die sind alle deinetwegen gekommen.
Natürlich, klar. Hallo.
Ja, also, dann lass uns mal reden. Die Geschichte, die du uns erzählst, also in der Serie beginnt sie mit einem sogenannten Disclaimer. Das ist immer diese Erklärung am Anfang, bevor es losgeht. Und da steht, die folgende Geschichte ist teilweise von realen Ereignissen inspiriert, bleibt jedoch eine fiktionale Erzählung ohne Anspruch auf Wahrheit. Das heißt, die Idee geht auf eine wahre Geschichte zurück, die du 2018, glaube ich, für den Spiegel recherchiert hast. Junges amerikanisches Touristenpaar kommt nach Berlin, gehen im Berghain feiern, die Frau stirbt. Das ist quasi die Ausgangssituation. Was war die Idee, daraus eine Serie zu machen, Alexander?
Ich glaube, die Idee war, das ist eine der Geschichten, die mich am meisten bewegt hat. Ich habe ja in meinem langen Reporterleben viel erlebt, aber die Geschichte hat mich sehr bewegt, vor allem, weil ich um eine Perspektive gerungen habe. Man sucht ja irgendwie, wenn man so Geschichten recherchiert, nach Nähe zu einer Figur irgendwie, um die herum man die erzählt. Das war die eine Sache, und da kann man falsch liegen. Man kann sich sozusagen zu sehr auf die Seite von jemandem schlagen. Wer immer das entscheidet am Ende. Aber auf jeden Fall ist ein interessantes moralisches Dilemma von einem Reporter. Und die andere ist, dass ich total zufällig zu der Geschichte gekommen bin. Nämlich, ich habe diesen Witwer auf dem Flughafen getroffen. Ich habe seinen Eltern, die ihn abgeholt haben, aus Berlin geholfen, weil die einen Flug verpasst hatten nach Los Angeles und kein Deutsch konnten. War damals noch in Tegel. War kompletter Zufall. Also diese beiden Sachen haben mich stark interessiert. Komplett die Perspektive des Reporters. Ich wollte eine Geschichte erzählen, wo ein Reporter, in dem Fall ist jetzt eine Reporterin, der Held ist. Mit all seinen Nöten, mit seinem Dilemma, mit seiner Verzweiflung. Ich habe nie irgendwie erlebt, dass schon gar nicht im deutschen Fernsehen, dass irgendwie Journalismus, ist ja auch schwer, real dargestellt wird. Fesselnd dargestellt wird. Natürlich war es ein fesselnder Fall, aber ich musste mich von diesem eigentlichen Fall komplett lösen, weil die Fragen, die ich mir gestellt habe, auch mit diesem Fall gar nichts zu tun haben.
Ja, genau. Also da kommen wir noch dazu, dass das sehr viel mehr ist als ein Drama, das sich im Berghain abgespielt hat. Das ist eine Ebene dieser Geschichte. Also du hast schon erwähnt, bei dir ist es eine junge Reporterin. Sie heißt Rosa, gespielt von Lisa Vicari, sehr eindrucksvoll. Und man merkt leicht, dass sie so selber irgendwie, so wie du sagst, so in einem Dilemma steht. Sie hat gerade, also wie gesagt, sie arbeitet bei einer großen Berliner Tageszeitung. Sie hat gerade eine große Nummer in der Berliner Politik zu Fall gebracht durch eine Geschichte. Und das Erste, was man sich fragt, sie begegnet eben auch zufällig diesem jungen Mann, der gerade seine Frau verloren hat, im Krankenhaus in dem Fall. Und man merkt so, wie es auch in ihr kämpft. Also einerseits ist sie eine empathische, also sie fühlt mit diesem Mann. Andererseits hat man auch das Gefühl, sie wittert da auch schon eine Geschichte, oder?
Genau, das ist der große, also sozusagen, man schreibt am Ende auch sehr viel über sich. Mir geht es ganz oft so. Also man merkt als Reporter, da ist eine Geschichte und da ist aber auch eine große menschliche Tragik. Und dazwischen bewegt man sich irgendwie. Also man versucht ja auch Vertrauen zu bekommen zu der Figur, also die man beschreiben möchte, große emotionale Nähe herzustellen. Und da entstehen oft so Missverständnisse. Also man wird oft als Freund oder als Therapeut in dem Fall missverstanden und nimmt das. Also als ich jünger war, in dem Alter jetzt von Rosa zum Beispiel, der Heldin, habe ich das auch oft in Kauf genommen. Die Tatsache, dass mich jemand als sein Kamerad oder als sein Therapeut und so missverstanden hat. Und um noch größere Nähe herzustellen, wenn man den Text dann allerdings schreibt, versucht man irgendwie Distanz zu kriegen. Und darin, also sie sagt in dem ja auch sozusagen den großen Satz, wenn sie ihre Arbeit mit zwei Worten beschreiben müsste, dann wären das Vertrauen und Verrat.
Ja, genau.
Und das ist ja nicht umsonst so, den habe ich geschrieben. Mir geht es auch so manchmal.
Ja, nun ist es kein Porträt dieser Frau. Also die begleiten wir. Wir begleiten sie auch in den Reaktor. Das ist in dem Fall dieser Club, sehr ähnlich dem Berghain. Das ist ein großer Club, wo das passiert ist, also wo die junge Frau zu Tode gekommen ist. Wir lernen Polizei kennen. Wir lernen auch, wir gucken hinter die Mauern, also in die Strukturen, eine Mauer des Schweigens, weil, wie es im Berghain hieß, was im Berghain passiert, bleibt im Berghain. Das gilt auch für den Reaktor. Also das ist die eine Geschichte. Dann gibt es aber eben auch noch andere Geschichten. Also wir lernen auch den Besitzer dieses Reaktor kennen. Das ist und das ist die zweite für mich entscheidende und spannende Figur. Ein Bodo Brenner heißt der, gespielt von
Jens Harzer,
großartig, genau. So ein ehemaliger linker Ostler, der so mit Idealen, ne, so versehen und mit der Vision von dem, ne, dann aber nach 90, nach dem Mauerfall, Amerika, große Kohle gemacht, kommt zurück und kauft Ost-Berlin, mehr oder weniger. So, ne? Das ist die zweite.
Das hätte ich nicht sagen können.
Okay, aber ist so, ne? Also dem gehört die halbe Karl-Marx-Allee, dem gehört Berghain und er ist gerade dabei, so ein neues Filetstück an der Spree zu kaufen und so. Erzähl mal über diese Figur, weil die ist wirklich total spannend, weil die so, man könnte jetzt denken, was für ein Arschloch, aber nee, auch das ist eine gebrochene Figur, genauso wie Rosa.
Rosa, genau. Ja, also wie alle Figuren, also ich habe eigentlich nur Interesse an Figuren, die in gewisser Weise gebrochen sind, nur an Schurken und so.
Langweilig.
Interessiert mich nicht, finde ich total langweilig, genau wie strahlende Helden langweilig sind, weil ich glaube, es ist einfach nicht so. Und deswegen hat er mich auch total interessiert. Der ist ja aus Berlin weggegangen, weil er aus Enttäuschung eigentlich. Er hat gesehen, das, was er vorhatte mit dieser Stadt, ist natürlich ein Narzisst, totaler Narzisst, hat nicht geklappt. Der ist an der Seite seiner Frau nach Amerika gegangen, hat als Investmentbroker unfassbar viel Geld gemacht und ist dann zurückgekommen und hat so ein seltsames Gerechtigkeitsempfinden und glaubt sich irgendwie diese Ideale irgendwie zurückkaufen zu können, indem er eben große, viele Wohnungen kauft, in denen er die Mieter eigentlich zu relativ günstigen Mieten wohnen lässt. Er ist wahnsinnig verletzt, sowohl im persönlichen Leben als auch in dem großen politischen Zeitraum wahnsinnig verletzt. Und er ist eine dieser Ostberliner Figuren, die mich interessiert. Also Rosa ist in gewisser Weise eine Tochter aus einer ganz anderen Generation, einer Ostberlinerin, so einer Muse von Musikern und so. Sie weiß bis heute eigentlich nicht, wer ihr Vater ist und schleppt, obwohl sie diese Ostzeit nie miterlebt hat, dieses Ostberlin weiter mit sich rum. Und ähnlich geht's Brenner, der irgendwie versucht hat, in Amerika irgendwie seinen Ostmantel irgendwie abzuwerfen und kommt zurück und merkt, es geht eigentlich überhaupt nicht.
Total irre Figur, also weil man wirklich also denkt, ja, also man ist so hin und her gerissen, ne? Und er redet auch nicht viel. Er ist so, er birgt da auch die ganzen Dinge, die in ihm toben, hat er so unter Verschluss, ja, irre, ihm dabei zuzugucken. Und dann ist es natürlich, ich glaube, dritter Protagonist ist die Stadt. Das ist Berlin, also Berlin, was man auch, wenn wir durch Berlin gehen, in dieser ganzen, auch diese Ambivalenz, wie so ein auch gebrochener Organismus, ja, also was wir noch kennen, Anfang der 90er, so als unaufgeräumtes, anarchisches Paradies der Freiheit und so, alle Möglichkeiten und inzwischen natürlich das, was wir kennen, anders. Ne? Auch diese Stadt wird so erzählt. Und dann gibt es eben auch, um das noch kurz, ich halte hier einen Vortrag über deine Serie.
Ne, genau so wollte ich es, hatten wir doch abgemacht, oder?
Okay. Naja, das ist ja ein gutes Zeichen, wenn man so absorbiert wird von so einem Stoff und merkt, wie vielschichtig der ist. Dann gibt es zum Beispiel den Chefredakteur oder den Chef von Rosa, der ist auch so ein übrig gebliebener aus dem Osten, der raucht und sitzt in einem Büro und es sieht aus wie der alte Osten. Mhm. Ja, also auch so unaufgeräumt und so. Also es gibt so verschiedene, Thorsten Merten spielt Kapitän. Es gibt so viele interessante, aber Berlin, so wie du es zeigst oder wie es die Serie erzählt, ist eben auch so dieser Ort. Man hat die Karl-Marx-Allee, man hat irgendwie das Dach vom Berliner Verlag oder so. Und ja, war jetzt war gar keine Frage.
Naja, du, aber also, doch. Also interessant ist das schon, weil die Serie heißt ja The Next Level. Und genau. diese The Next Level ist eigentlich ein Begriff aus sozusagen der amerikanischen Beziehungspsychologie. Das sagt man sich so, we're gonna take our relationship to the next level, wenn man irgendwie heiratet oder ein Haus kauft oder Kinder kriegen will oder so. Das hat so ein technischer Begriff, den ich nie ganz verstanden habe, wie man einfach so eine Entscheidung trifft als Paar und sagt, okay, wir gehen jetzt mal auf die nächste Stufe. Und das stimmt irgendwie für verschiedene Paare. Rosa hat ja einen Freund, der in der Verwaltung, also nicht nur um Medien, geht um Politik, geht um Kultur in dieser Stadt. Relativ große Figurenensemble, als sehr, sehr spannend, wie du richtig sagst. Und das stimmt auch für Berlin. Das heißt, was eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, was will Berlin eigentlich sein? Ich habe ja lange im Ausland gelebt, in 8 Jahre auch in New York gewohnt, ähnlich wie Brenner, bloß nicht so viel Geld verdient leider. Und da habe ich immer gesehen, welches Image Berlin hatte, nämlich als diese wahnsinnige Clubstadt. Dieses Image ist dann auch irgendwie, habe ich bei diesen Berghain-Recherchen irgendwie gemerkt, verkauft worden an Start-up, auch an große sozusagen Informatik-Companies und so. Das ist also Berlin. Berlin ist die Stadt, die wo noch alles möglich ist, anders als vielleicht in London oder New York. Und eigentlich war das nur ein Verkaufsargument irgendwann. Mhm. Also weil die Stadt inzwischen zu großen Teilen nämlich verkauft worden ist und es diese riesigen Möglichkeiten, die man irgendwie immer noch anpreist, gar nicht mehr so gibt. Und die Frage, die ich mir mal stelle, ist, was will Berlin eigentlich sein? Ich habe auch in diesen Clubs teilweise den Eindruck gehabt, da ist so ein 90er-Jahre-Terminator irgendwie Bild, was da verkauft wird. Aber diese 90er Jahre sind ja nun lange vorbei und diese Unfertigkeit, die ja toll ist, ich mag ja Unfertigkeit, das hat mich an Berlin immer total fasziniert, hat mich auch an New York fasziniert und ich habe dabei zugeguckt, wie die Stadt eben fertig geworden ist, die verschwindet langsam. Und deswegen ist Berlin, finde ich, genauso ein Protagonist wie die Paare. Also auch bei dem Paar, bei diesem amerikanischen Paar stellt man ja fest, die sind nicht so in Rückblenden vielleicht gar nicht so glücklich gewesen, obwohl sie auf Hochzeitsreise waren, wie man vielleicht denken mag.
Ja, genau. Also es gibt dann immer Rückblenden, wie kam es eigentlich zu der Entscheidung? Ne? Sie sind irgendwie in Südamerika und jemand sagt, ihr müsst unbedingt nach Berlin und sie forcierte dann auch so ein bisschen und sagt, okay, lass uns und the next level auf Abenteuer und so weiter. Ne? Also für mich ist dieses nächste Level so in ganz verschiedener Hinsicht interessant, also auch in der Biografie oder die Geschichte der Figuren. Wir reden gleich weiter. Du hast mir vorhin noch eine Nachricht geschickt, du hättest gerne einen Song in dieser Serie gehabt, der hat es aber nicht geschafft. Warum hat er es nicht geschafft? Den hören wir nämlich gleich.
Also das Schöne am Arbeiten in so großen, teuren Produktionen ist ja, dass man nicht alle Fragen beantwortet kriegt, dass da mal sehr viele Rätsel bleiben. Ja. Ich habe den einfach immer wieder tapfer in meine Drehbücher reingeschrieben und dann war er irgendwann aber nicht mit dabei. Ich vermute mal, er ist zu teuer. Also es hat ja ein Song hat sie geschafft, den ich unbedingt drin haben wollte, von Panko.
Ach so, genau. Da sitzt Brenner in der Ostberliner Wohnung.
Genau, und findet so eine Panko-Platte und sagt, das habe ich seit 30 Jahren nicht gehört. Der Investmentbroker aus New York und legt diese Platte auf und hört diesen tollen Song, Ich bin bei dir, von Aufruhr in den Augen. Den habe ich auch hingeschrieben, der hat es geschafft, Philipp Bohr leider nicht. Obwohl der thematisch extrem gut zu der Serie passt hätte.
Genau, weil es nämlich eine Coverversion ist eines berühmten Songs von Leonard Cohen, nämlich First We Take Manhattan. Den hören wir jetzt. First We Take Manhattan, Philipp Bohr and the Voodoo Club, frei nach Leonard Cohen. Ein Song, der es eigentlich in die Serie hätte schaffen sollen, nach dem Wunsch von Alexander Osang, der das Drehbuch geschrieben hat, zu Next Level, es aber leider nicht geschafft hat, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Was diese Geschichte, wir haben ja so ein bisschen, es ist sehr vielschichtig und trotzdem, man bleibt immer dran, obwohl es so unterschiedliche Figuren und großes Figurenensemble bleibt immer irgendwie bei der Geschichte, weil es ist unterschiedliches Genre. Es ist Wirtschaftsdrama, es ist Politik, Zeitgeschichte, Verrat, Liebe, Verlust, all das, Familie spielt eine Rolle und so weiter, also die großen shakespearischen Themen. Genau. Nur Ist das deine erste Serie? Also du hast schon ein Drehbuch für Nachrichten geschrieben. Das war also auf der Basis deines Romans, den du geschrieben hast. Da hast du auch schon ein Drehbuch geschrieben. Serie ist nochmal was anderes. Was war das für dich? Muss ja auch ein Abenteuer gewesen sein, oder?
Das kann man so sagen. Ja. War ein Abenteuer. Ja, nee, war schon ein ziemlicher Ritt. Es ist wahnsinnig kompliziert, also viel komplizierter, als man denkt, also zumindest für mich. Ich habe es noch nie gemacht. Mhm. Also die eine Sache haben wir gesagt, man muss sich von der Realität lösen, man muss sich von dem eigentlichen Fall, der mich so bewegt hat, lösen und es zu einer Geschichte machen, die 6 Teile so einer Serie irgendwie trägt. Man hätte sogar vielleicht am Ende jetzt sogar 8 machen können, denke ich. Und dann geht's, alles, was man macht, hat natürlich Konsequenzen finanzieller Art. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, die fliegt dann am Ende nach New York, dann sozusagen fällt die Produzentin erstmal um, weil das unfassbar teuer ist natürlich. Also das, wenn du normalerweise schreibst, hat ja nicht jeder Satz irgendwie eine Art von Konsequenz. Aber hier ist es so.
Das hast du dir doch selber geschenkt, oder?
Natürlich.
Dass du sagst, natürlich, weil genau. 8 Jahre New York, da muss natürlich genau. New York und da fliege ich aber auch schön mit. okay, aber ist es klar.
Genau. Nee, aber genau. Also diese finanzielle Konsequenz ist eine Sache. Die andere Sache sind diese Wort Bogen, mit dem ich auch nicht so vertraut war, also Bögen. Es muss Bögen geben, Spannungsbögen innerhalb jeder Episode und dann Spannungsbögen, die über die ganze Serie laufen. Und wenn man jetzt irgendwas verändert, irgendwo einen Stein rauszieht, weil das sind ja sehr viel, war sehr teuer auch, sieht man ja noch, dass es teuer war. Also reden sehr viele Leute mit. Und wenn irgendjemand irgendeine Idee hat und dann steht so ein Stein in der Mitte raus, dann wackelt das ganze Gebilde und man muss unfassbar viel umschreiben und neu schreiben und anpassen und so. Und es war schon sehr kompliziert. Was allerdings, genau, es gab so Situationen, die waren bizarr. Wenn irgendjemand sagt, er würde sich wünschen, mehr Bodensatz in dieser Serie zu haben, und plötzlich sitzen alle am Tisch und sagen, ja, Bodensatz. Ich weiß überhaupt nicht, wovon sie reden. Genau. Bodensatz.
Hast du es rausgefunden, was das bedeutet?
Nie so richtig. Und das Schöne ist, diese Ideen verschwinden dann auch irgendwie. Alle sind total begeistert eine Zeit lang. Und dann redet niemand mehr vom Bodensatz. Was toll ist, finde ich, ist, dass man mit so vielen Leuten zusammenarbeitet. Ist teilweise der Fluch, aber ist auch der Segen von so einer Arbeit. Ich bin ja sonst ziemlich alleine, wenn ich schreibe. Und hier ist es so, man hat mit vielen Leuten zu tun, mit den Regisseurinnen zum Beispiel, die beide ganz, ganz tolle Partnerinnen da waren.
Sag mal die Namen, hab's jetzt gerade.
Pia Striedmann und Julia Langhoff.
Genau.
Und die sind junge Regisseurinnen. Das war wirklich toll, mit denen zu arbeiten. Und es ist auch toll, mit denen, also unfassbar schön, Schauspieler zu sehen, die deine Sätze sagen. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man erst versteht, was man eigentlich geschrieben hat. Oder zumindest besser versteht, was man geschrieben hat, wenn es jemand wie Jens Harzer sagt.
Ja.
Oder spielt. Oder wie toll das ist, was man eigentlich geschrieben hat, um es mal ein bisschen positiv zu sagen. Und das macht ihn schon, also macht mich zumindest manchmal auch wirklich echt glücklich.
Ja.
Bei all dem wirklich Stress und Verzweiflung und so, die auch Teil davon sind.
Das fällt dann ab irgendwann, ne?
Also, oder? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es macht es besser. Und das ist schon wirklich auch toll, auch wenn man, also ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ich habe viel gelernt, auch über Schnitt zum Beispiel oder also was Cutter für Wunder verbringen können.
Ja.
Also die sagen ja nicht Cutter, man sagt ja Editoren, das habe ich auch gelernt.
Ja.
Wie viel man da machen kann, also mit Filmschnitten und so. Und also das war, ich habe sehr, sehr viel gelernt, ich habe sehr viel gelitten, aber ich würde es nicht missen wollen.
Ja, also was dabei herausgekommen ist, ist wirklich das Leidenswert, wenn man so will. Du hast es ja selber gesagt, also dieses Arbeiten alleine, also an deinen Geschichten, ob es jetzt als Reporter ist, ne, also Journalismus oder eben deine Bücher, deine Romane, also fiktive Stoffe, das ist ein einsames Arbeiten und man lässt das irgendwann in die Welt, dann guckt ein Lektor mit drauf oder so bei Literatur. Jetzt ist es was ganz anderes. Hast du da auch so ein bisschen Blut geleckt? Also du sagst, okay, das war auch ein Leiden, ein schwieriger Prozess, also mit anderen immer wieder auch zu streiten um den eigenen Stoff oder so. Oder würdest du es wieder tun?
Das hängt natürlich vom Stoff ab, das hängt auch von den Partnern ab. Ja. Also man, wenn ich was gelernt habe, dann ist es ganz frühzeitig zu gucken, wer sind da deine Partner. Klar, beim Film ist eben, muss man eben durchlernen, es sind andere Temperamente. Alle sind zum Anfang unfassbar begeistert. Es gibt immer sehr viel Abendessen und alle sind total begeistert. Auch von mir als Autoren total begeistert. Die Begeisterung lässt dann irgendwann nach. Aber zum Anfang ist das, kann man das auch missverstehen. Weil Filmleute müssen sich ganz lange, gibt es ja nichts, außer die Idee. Und man muss sich gegenseitig, glaube ich, versichern, dass die Idee immer noch gut ist. Und ja, deswegen muss man sich immer treffen, viel essen und begeistert sein. Okay. Und das heißt, das ist Teil des Spiels, glaube ich, und das ist auch okay. Aber man muss, also ich würde, wenn ich einen guten, also macht schon auch Spaß, wenn ich einen guten Stoff habe und gut, einen Partner habe, würde ich es gerne wieder machen. Ich schreibe sehr gerne Dialoge. Also macht mir unfassbar Spaß, Dialoge zu schreiben. Und auch diese Teamarbeit macht von gewissen Abstrichen eben auch Spaß. Und es ist natürlich sehr populär. Also ich muss mal sagen, es ist, hoffe ich jedenfalls, dass es sehr populär ist. Genau, man kann viel mehr Leute, glaube ich, erreichen als mit Spiegelreportagen oder mit Romanen. Aber auch ich werde weiter auch sozusagen, also ich werde auf jeden Fall schreiben.
Okay, das wäre jetzt meine, weil wir würden gerne auch wieder ein Buch von dir lesen. Genau, und natürlich deine Reportagen im Spiegel und so weiter sowieso auch. Das heißt, hast du schon Ideen für eine nächste Geschichte? Das musst du jetzt ja nicht erzählen. Also, nee.
Danke.
Ja, okay. Gut, also ich habe sie, wie gesagt, schon gesehen, 6 Episoden The Next Level sind in der ARD-Mediathek zu sehen. Man kann sie durchsuchten, wie man so schön sagt. Und die werden auch linear ausgestrahlt, wo ich mich dann auch wieder frage, erstens, warum fange ich jetzt an zu Berlinern, wenn du da sitzt? Spiegelneuronen, ja?
Genau, weil du bist so empathisch.
Wir sind aus dem gleichen Stall.
Genau.
Und zum anderen, warum senden die das um 22.20 Uhr irgendwie? Also so spät, wo man denkt, Leute... Die jungen Leute gucken kein Fernsehen, die gucken Mediathek.
Ich glaube, das ist... es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Einer, es gibt so, um sie ein bisschen neugierig zu machen, es gibt so explizite Szenen, die die im Club spielen.
Ach so, ja,
genau. Und es wird viel Englisch gesprochen, natürlich mit Untertiteln.
Ja, mein Gott.
Genau.
Alles mit Untertiteln.
Ist überhaupt kein Problem. Für sie ja sowieso nicht, aber, und ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Also,
wir enden mit einer offenen Frage, Dankeschön. Wir können es uns nicht erklären. Deswegen umso mehr gucken, wie gesagt, in der Mediathek zu sehen, The Next Level. Dankeschön, dass du bei uns warst, Alexander Osang.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, danke.